Das Wort Gottes für diesen Sonntag, das finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 4, in den Versen 23 bis 37. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den ihren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschlag zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Nach dem Gebet wollen wir unseren Gott ehren mit dem Lied unter Nummer 75 in unserem grünen Liederbuch: Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater. Und ich lade Sie ein, dass wir zum Gebet und zum anschließenden Lied aufstehen. Ach, lebendiger Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir in diesem Gottesdienst zu dir und treten in deine Gegenwart und danken dir für dieses außergewöhnliche Geschenk und Vorrecht, so zusammenkommen zu dürfen, auch an diesem Ort, wie an diesem Tag, an so vielen Orten auf deiner Erde deine Leute zusammenkommen werden, um deinen Namen zu besingen, um dich zu ehren, um dich groß zu machen, um sich einander zu stärken im Glauben und in ganz besonderer Weise, um dir zu begegnen und deinem Wort durch deinen Heiligen Geist. Danke für dieses Wunder deiner Gemeinde. Danke für dieses ganz besondere Geschenk deines Leibes. Danke für die, die du damals schon vor 2000 Jahren herausgerufen hast und seitdem nicht aufgehört hast, Menschen zu rufen, in deine Nachfolge sie hineinzufügen, in deinen Leib, sie eins zu machen mit dir, Herr Jesus, dem Haupt, und sie auf diesen ganz besonderen Weg der Nachfolge zu stellen. Danke für die Teilhabe an diesem Wunder. Danke, dass wir auch an diesem Morgen hier sein dürfen und jetzt einfach vor dir stehen können und dich bitten: Herr Jesus Christus, reinige du uns von all dem, was dir nicht gefällt. Nimm weg, was dich stört, nimm weg, was dich ärgert, nimm weg, was dich trennt von uns, und dann komm neu in unser Leben hinein. Mit deiner Strahlkraft, deiner Freude, deinem Trost, deiner Liebe, deiner Weisheit, deinem Wort in jeglicher Gestalt. Segne du die Auslegung deines Wortes durch Rainer Wörz auch an diesem Vormittag. Gebrauche du ihn für dich, für uns. Und wir wollen dir herzlich danken, dass das nicht nur für uns, die Erwachsenen hier in diesem Raum gilt, sondern wir in gleicher Weise bitten, dass du bei unseren Kindern in ihrem Gottesdienst bist und dass du ihnen wohltust und durch deine Liebe in ihr Leben hineintrittst. Danke, dass wir davon ausgehen dürfen, dass über diesem Ort und an allen Orten, an denen sich die Deinen heute treffen, deine Augen offen sind und du mit deiner Liebe und deiner Treue wachst und regierst. Wir befehlen uns dir an, wir vertrauen dir, unserem Gott, wir rühmen deinen Namen, wir geben dir die Ehre, wir loben dich. Amen.
Ja, wir sind am Ende des vierten Kapitels angekommen mit diesem Dankgebet, das wir heute betrachten wollen. Und man muss es natürlich wieder in den Kontext stellen. Und da die anderen Auslegungen schon ein paar Wochen her sind, muss ich Ihnen nochmal sagen, wir haben darüber gesprochen, wie Gott einen von Geburt an Lahmen geheilt hat durch Petrus und Johannes. Und wie dann eine große Evangelisation in den Säulenhallen Salomos im Tempelbereich stattgefunden hat. Die war überhaupt nicht organisiert. Da war nichts vorbereitet. Es gab keine Band, kein Theaterstück, es gab gar nichts. Aber vom Heiligen Geist sehr gut vorbereitet. Denn 5000 Menschen kamen bei dieser Großevangelisation zum Glauben. Das hat natürlich die Aufmerksamkeit der Elite hervorgerufen. Und so haben der Tempelhauptmann, also der zweite Mann, der Vertreter des Hohepriesters, mit einer Truppe die beiden verhaftet. Und so kam es zur ersten Nacht um Jesu Willen im Gefängnis für Petrus und Johannes. Es wird nicht die letzte sein, bleiben. Der Schwabe und die Frommen, ne? Grammatik. Aber Sie wissen ja, was ich gemeint habe, und das ist viel wichtiger. Ja, und dann kam es zum Verhör vor dem Sanhedrin. Sie bedrohten sie und jetzt kehren sie zur Gemeinde zurück. Und da berichten sie. Die haben das ja wahrscheinlich inzwischen mitgekriegt, dass da was passiert ist. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie die Gemeinde reagiert. Mann, das ist doch eine Sauerei, was die da gemacht haben. Da haben da zwei Juden gepredigt vom Messias Jesus. Das ist ihre Überzeugung. Sie haben keinen Abfall von Gott gelehrt und gar nichts. Und dann werden sie einfach dir nicht, mir nichts verhaftet und eine Nacht festgehalten und dann auch noch anschließend bedroht. So geht's nicht. Und so hat sich die Gemeinde entschlossen, eine Petition an den Statthalter zu richten und sich mal so richtig zu beschweren über diesen Sanhedrin, über diese widerspenstige jüdische Führung, mit der er ja auch so viel Probleme hat, Pontius Pilatus. Und dann haben sie noch einen guten Anwalt beauftragt, der ihren guten Ruf wiederherstellt. Der ist ja geschädigt worden durch diese ganze Aktion. Und besonders Petrus, der war ja sehr impulsiv, der hat sich aufgeregt. Stimmt's? Eben nicht. Das ist das Erstaunliche, wie die hier reagieren. Die kommen nicht in Rage. Die sagen nicht, den zahlen wir es zurück, den werden wir es zeigen. Wir sind doch auch wer, so geht man nicht mit uns um. Das heißt aber nicht, dass es solche Gefühle nicht gab. Aber sie haben eben nicht das Steuerruder der Gemeinde oder der einzelnen Glaubenden übernommen. Es war ganz anders. Was uns überliefert wird durch die Kirchengeschichte des Heiligen Geistes, ist ein Dankgebet und eine Bitte auch nicht um Änderung der Verhältnisse, das hätte man ja auch noch verstehen können. Stimmen uns die doch ein bisschen milder und schenkt doch dann auch vom Staat her und von der Gesellschaft her und den äußeren Gegebenheiten andere Verhältnisse, dass wir besser unser Zeugnis geben können. Nein, sie danken Gott und bitten einfach, dass sie treu weiter ihren Weg gehen können. Das war ihre große Bitte. Und wir lernen schon gleich zu Beginn, es geht um Gott, nicht um unser Befinden. Es ist die Sache des Herrn. Die kommt zuerst und dann kommen wir. Das heißt übrigens Gott lieben. Das ist was ganz Nüchternes. Die Nummer eins ist Gott. Erst kommt der Herr und dann kommt erst alles andere. Und das ist keine Gefühlssache, keine Gefühlsduselei. Das ist auch nicht hineinsingen in die Gegenwart Gottes oder so etwas. Das schließt sich nicht aus. Aber es ist eine willentliche Entscheidung, Gott zu gehören, Gott zu dienen, Gott die Nummer eins sein zu lassen. Übrigens ist das für die richtige Wegführung ein wichtiger Entscheidungsmaßstab, dass ich mich frage, wenn ich mich so entscheide, ehrt das Gott oder nicht? Dient es der Sache des Herrn oder nicht? Geht es um mich oder um den Herrn? Das kann die Frage vielleicht nicht endgültig beantworten. weil es vielleicht zwei Möglichkeiten gibt, wo man beides mal Gott ehrt, aber es kann ein wichtiger Maßstab sein zur Unterscheidung, wenn man ganz eigene Wege gehen will. Und uns geht's doch so oft um unseren guten Ruf. Wir werden ja dann bei Apostelgeschichte 5 sehen, dass man da auch ein bisschen noch mehr Schein zum Sein dazu geben kann und wenn man das will, wie Ananias und Sapphira, die mehr scheinen wollten, als sie sind. Aber denen ging es um die Sache des Herrn. Und nun schauen wir uns mal dieses Dankgebet an. Das wird ja eingeleitet mit einem Satz und mit einem Wort, das wir in der Apostelgeschichte so oft finden. Als sie das aber hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Und wir haben schon festgestellt, das ist ein Schlüsselbegriff in der Apostelgeschichte, dieses Homothymadon, dieses gemeinsame Wollen, dieses gemeinsame ein Ziel anstreben. Sie ist einmütig im Gebet, beim Brechen des Brotes, im Lob Gottes und im Hören auf die Botschaft. Das kommt 9 Mal von 10 insgesamt vorkommen im Neuen Testament in der Apostelgeschichte vor. Es geht eben nicht um das Gefühl, sondern es ist eine Herzenssache. Jetzt mögen Sie sagen, das ist doch dasselbe. Herz, Schmerz, Emotion, Gefühl, das ist doch genau das. Nein, biblisch gesehen nicht. Im biblischen Denken ist das Herz das Zentrum des Menschen mit Denken, Wille und sachlicher Überlegung. Das trägt, das ist entscheidend. Ich will vergeben, ich will treu sein, ich will mich versöhnen. Das kann sein, dass der letzte Wagen im Zug, das Gefühl, irgendwann mit über diesen Berg kommt oder auch nicht. Das ist nicht entscheidend. Was vor Gott zählt, ist, was ich willentlich als Entscheidung treffe. Ich will die Sache des Herrn vorne dran stellen. Wissen Sie, das ist ja auch so in Ehe, Familie, Gesellschaft und Beruf. Da trägt ja das Gefühl nicht. Es gibt immer Frustration im Beruf, in der Familie, in der Gesellschaft. Man kann immer unzufrieden sein, man kann sich immer auf das Negative konzentrieren. Und auch eine Ehe wird nicht durchkommen mit dem Gefühl, das geht nicht. Aber dieser von Gott gestellten Entscheidung, ich will treu sein, wir gehören zusammen. Da kann das Gefühl da sein, mal stärker, mal weniger, mal gar nicht. Ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Wir leben in einer, Entschuldigung, wenn ich das Ihnen mal so direkt sage, am Sonntagmorgen, gerade wollte ich sagen 9.35 Uhr, aber die Uhr hat es noch nicht geschafft, sich umzustellen. Also 10.35 Uhr. Wir leben seit etwa 100 Jahren in einer zunehmenden Feminisierung der Gesellschaft. Alles wird weichgespült. Kante und Ecken zu zeigen, das ist gar nicht mehr gefragt. Das höchste Argument ist, aber ich fühle das doch. Ja und? Verstehen Sie, das Gefühl ist ein Geschenk Gottes, dass die Seele fühlen kann, dass die Seele weinen kann, traurig sein kann, sich freuen kann. Gefühl, das ist ja was, wirklich ein Geschenk, aber am rechten Platz. Und der rechte Platz ist, unter dem Willentlichen zum Herrn gehören. Die gehört auf dem Schiff, gehört das Gefühl, die Emotion, weder beim Eheschiff, noch beim Gemeindeschiff, noch beim Glaubensschiff an das Steuerruder. Und da machen wir heute vielfach Fehler. Wir glauben, wenn wir emotional berührt sind und emotional überzeugt sind, dann ist das das Eigentliche. Aber das trägt überhaupt nicht. Wenn es schwierig wird, ist das Gefühl weg. Und dann sage ich, wir lieben uns nicht mehr, dann trennen wir uns. Das ist nicht mehr meine Gemeinde. Der Hauskreis nervt mich. Der Beruf nervt mich, dann lasse ich es halt, dann wechsle ich die Stelle. Also es ist sehr wichtig, das zu erkennen in unserer harmoniesüchtigen Gesellschaft und Zeit, weil wir in der Gemeinde natürlich auch immer vom gesellschaftlichen Trend, vom sogenannten Zeitgeist beeinflusst sind. Also es geht nicht um persönliche Sympathie untereinander, sondern um Interesse am gemeinsamen Glauben und dem Dienst für Jesus Christus. Und dann müssen persönliche Differenzen und Gefühle geradezu beiseite gelassen werden. Das ist so wie ein Schneepflug der willentlichen, von Gott und vom Geist gewirkten Entscheidung, ich will, und der schiebt dann negative Dinge zur Seite. Die werden nicht unter den Teppich gekehrt. Es gibt Differenzen, es gibt Meinungsunterschiede, aber sie erlangen nicht mehr die Bedeutung. Auch in unserem persönlichen Glaubensleben. Das ist wichtig, das Verfolgen einer gemeinsamen größeren Sache. Ein Ausleger sagt, die Christen verbindet die gemeinsame Berufung und der gemeinsame Auftrag, die beide persönliche Eigenheiten und Vorlieben in den Hintergrund treten lassen. Das ist ein Geheimnis. Das ist keine billige Einheit. Das ist kein billiges ein Herz und eine Seele, Freude, Trunken, Gefühl, sondern das ist eine willentliche Entscheidung, wir gehören zusammen. Wir sind doch eine Familie. Mein Bruder hat mich schon genervt bis zum Umfallen. Also ich meine jetzt meinen leiblichen Bruder. Und er ist 5 Jahre älter als ich und er hat mich immer an die Backe gekriegt. Er musste immer auf mich aufpassen. Also manchmal haben die Jungs dann, wo er so 12, 13, 14 war, die haben mich irgendwo abgestellt, ja. So den Kleinen irgendwo abgestellt, bleib du mal da. So. Und natürlich, ich habe ihn auch genervt bis zum Unfall. Es ist mein Bruder. Hallo. Es ist mein Bruder und so gehören wir geistlich zusammen. Ehrlich gesagt, manche nerven mich. Und ich nerv bestimmt auch manche. Aber wir gehören zusammen. Und das ist größer und wichtiger, die Sache des Herrn. Wenn wir uns jetzt einzelne Elemente dieses Dankgebets anschauen, müssen wir erstens feststellen, es ist noch eine sehr im Synagogengottesdienst verhaftete urchristlich-judenchristliche Gemeinde. Sie hat die typischen Elemente. Das ist nicht negativ, es ist nur eine Feststellung. Das Judentum betont viel stärker als den persönlichen Gott, den Gott, der alles liebt, alles waltet, alles umfasst. Und der auch die Völker lenkt und leitet. Und deswegen beten sie hier, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und dann kommen sie in einem zweiten Teil des Dankgebetes auf das prophetische Wort zu sprechen. Ist interessant, dass die Urgemeinde in der Bibel so zu Hause ist. Selbst die Apostel, das lesen wir dann in Apostelgeschichte 6, da gab es ja Krach. Wir haben jetzt also das Wirken des Geistes Gottes. So zarte Ansätze des Gegenspielers, der Teufel versucht hier eben mit Drohen, aber so richtig heftig wird es dann durch 2 Angriffe von innen, die 2 Heuchler, Ananias und Sapphira, und dann die Gruppeninteressen in der Gemeinde. Wir werden in den nächsten Malen darüber sprechen, dass es eben, als die eine Gruppe die andere meinte, bevorzugen oder benachteiligen zu müssen, da gab es Spannung. Das sind Feindesangriffe von innen. Und dann nachher wird es massiv von außen mit dem ersten Märtyrer, dem Stephanus. Aber jetzt das prophetische Wort, das hatte die Gemeinde. Und in einem dieser Angriffe von außen, das sagen die Apostel, Apostelgeschichte 6, als es darum geht, dass die hellenistisch geprägten Juden oder die Diaspora-Juden benachteiligt werden bei der Bedienung der Gütergemeinschaft und der Tische und so. Da sagen die Apostel, wisst ihr was? Also wir waren 3,5 Jahre mit dem Herrn unterwegs. War doch keiner von euch, außer vielleicht ganz wenige, die da auch noch waren. Wir sind berufene Apostel. Wir haben es gar nicht nötig, noch groß in der Bibel und mit Gebet. Wir sind schon so superheilig. Eben nicht. Die sagen als Begründung, warum sie sich um diese Aufgabe nicht kümmern können, oberste Leitungsebene. Oberste Leitungsebene. Was sagt die oberste Leitungsebene? Wir können das nicht machen, weil wir müssen uns um das Wort kümmern. Wir dürfen das Wort nicht vernachlässigen. Ja, wie viel mehr doch wir? Und das ist auch eine Entscheidungsfrage in der Endzeit. Und so kennen Sie den 2. Psalm und können ihn nicht nur zitieren, sondern auch deuten. Und dann in Vers 25, ich will das nochmal kurz fragmentarisch erwähnen, du hast durch den Heiligen Geist, durch David gesagt, es übrigens steht gar nicht im Psalm 2, dass es David war, eine Ergänzung, wahrscheinlich aus der mündlichen Überlieferung heraus. Und Sie haben ein Inspirationsverständnis. Sie haben ja nicht gesagt, du hast durch David gesagt. Nein. Du hast durch den Heiligen Geist gesagt. Und David, das war nur, ich übertreibe jetzt mal, der Griffel in der Hand des Geistes Gottes. Stimmt eigentlich nicht ganz, aber das Inspirationsverständnis der Urgemeinde war, die Texte des Alten Bundes sind von Gott direkt gegeben durch unterschiedliche Werkzeuge. Und nun zitieren Sie Psalm 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erden treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn, und seinen Christus. Aber die zitieren nicht nur, die sagen, und so ist es jetzt. Die Erfüllung ist, wahrhaftig, sie haben sich versammelt gegen Jesus, den du gesalbt hast, Herodes für das jüdische, halbjüdische Volk, er war Idumäer, Halbjude, und Pontius Pilatus, Vertreter des Kaisers, das war Multikulti, Rom war alle Nationen. Deswegen muss das Evangelium auch von Jerusalem in das Zentrum der Nationenwelt. Also Könige der Erde versammelt in der Gestalt des Herodes und vor allem von Pontius Pilatus zu tun, was deine Hand, dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten. Ist auch interessant. Die hätten ja auch beten können und sagen können, naja, zu tun, was sie sich in ihrem bösen Herzen vorgenommen haben. Und es hätte ja gestimmt, dass sie Jesus gekreuzigt und umgebracht haben. Die einen haben es aus Hass getan, aus Ablehnung, um ihre Pfründe zu sichern. Und der andere hat gesagt, der ist zwar unschuldig, aber es gibt für mich Komplikationen in meiner Anstellung beim Kaiser, wenn die sich über mich beschweren. Da lasse ich lieber einen Unschuldigen über die Klinge springen. Pontius Pilatus hat ja noch selber gesagt, er ist unschuldig. Dann fragst du dich ja, wenn er doch unschuldig ist, dann musst du ihn doch freisprechen. Und da sagen sie nicht, das haben sie sich in ihrem Herzen vorgenommen, sondern sie gucken eine Ebene tiefer, was dein Ratschluss bestimmt hat. Gott lenkt auch hinter allem menschlichen Tun und Treiben. Und nun das dritte Element unseres Dankgebetes, das haben wir im Eingang schon gesagt. Sie bitten nicht um Rache oder Wegnahme des Drucks, sondern um Treue, Freimut und Bestätigung durch den Geist Gottes. Herr, sieh an ihr Thron, 29, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Herr, sieh an ihr Thron, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, das Wort, oder dein Wort, das ist ein Synonym fürs Evangelium hier. Freimut heißt, es kann fließen. Es wird nichts gestaut, was Geist Gottes bewegen möchte. Parrhesia ist das Fließende, das aus dem Herzen Gottes durch das Herzen des Boten kommt hinein in die Herzen der Menschen. Das ist Parrhesia. Viel Freimut. Obwohl ihre gesellschaftliche Stellung eigentlich eine ganz andere war. Die durften doch eigentlich nicht als Provinzler aus Galiläa mit ihrem komischen Dialekt da im Tempelbereich solche Veranstaltungen machen. Was fällt denen eigentlich ein? Sie hatten viel Freimut. Wichtig ist, dass wir das sagen, was Gott sagt und nicht, was die Leute wollen oder was uns als Verkündiger gut tut. Das ist nicht so einfach. Parrhesia, es kann fließen. Es kann fließen. Die Blockaden sind weggenommen. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie bitten, ich will das noch einmal wiederholen, nicht um Änderung der Verhältnisse, sondern dass sie sich in den von Gott gegebenen Verhältnissen bewähren. Das ist ein Grundsatz. Wie oft habe ich schon gebetet, dass der Herr das wegnimmt oder das anders macht oder das und das und das und das. Und wie oft hat Gott, ich sage mal, das habe ich jetzt erst im Nachhinein erkannt, gesagt, das lassen wir mal so. Du bleibst mal in dem. Du bleibst in dem, weil ich will nicht die Verhältnisse ändern, sondern dich. Und danach kann sein, dass Gott die Verhältnisse, muss er aber nicht. Es gibt Dinge, die werden wir ein Leben lang nicht ändern können. Die sind wir in der Weisheit Gottes hineingestellt. Nun, wie reagiert Gott auf dieses Gebet? Er hat sich ja mit Unterschrift verpflichtet, darauf zu hören. Wissen Sie das, dass Gott eine Selbstverpflichtung eingegangen ist? Gott müsste sich nicht binden. Gott kann tun und lassen, was er will. Aber Gott hat sich in seinem Wort gebunden. Und hier hat er sich insbesondere an das Gebet in Übereinkommen gebunden. Es heißt in Matthäus 18, Vers 19, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Selbstbindung. Gott hat gesagt, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann werde ich hören. Dann werde ich erhören. Da haben wir ja eine Parallele. Im Alten Bund, da gibt es ja das Gebet an den Ort, den Gott sich erwählen wird, also den Tempelbereich in Jerusalem mit besonderer Verheißung. Wer an diesen Ort betet, da werde ich hören. Es gibt noch ein paar andere Nebenbedingungen, wenn Sie so wollen. Aber wir bleiben jetzt im Neuen Testament. Was heißt denn das? Da ist ja die ganze Urgemeinde übereingekommen. Und da steht ein Wort, das kennen wir, wenn auch vielleicht ein bisschen aus einem anderen Zusammenhang. Da steht das Wort von der Symphonie, von einem Symphonieorchester, von etwas, was zusammenklingt. Die Stimmen sind nicht identisch, aber sie gehen auf ein Stück hin. Es ist ein Chor, aber es ist ein Stück. Und das ist das gemeinsame Gebet, das Übereinkommen, das Zusammenklingen aus innerer Einheit in Unterschiedlichkeit etwas im Gebet vor den Herrn bringen. Das beinhaltet natürlich auch, dass keine Sünde zwischen den Betenden und Gott steht. Ich kann nicht im Ehebruch leben und dann erwarten, dass Gott auf mein Gebet hört. Und natürlich auch, wenn man innerlich übereinkommt, eine Symphonie, sage ich jetzt mal, Gebetssymphonie machen möchte, dann darf nichts zwischen den Betenden sein. Also verstehen Sie jetzt recht, wenn ich sage, es geht jetzt hier nicht um Kleinigkeiten, also sonst kommst du ja nie zum Beten. Ja, aber natürlich, wenn da Lob, Betrug und was weiß ich was alles oder Verletzungen und Dinge, die nicht geklärt sind, kann man nicht einfach zum Bitten übergehen. Da muss man seine Knie erstmal beugen und sich um Vergebung bitten und den Herrn. Und so gereinigt kann man dann symphonisch beten. Es geht auch nicht um einen formelhaften Gebrauch des Namens Jesu, das ist klar, sondern im Namen Jesu beten bedeutet, nach dem Willen des Herrn zu beten. Und Gott reagiert. Als sie gebeten hatten, erbebte erstens die Erde, zweitens wurde alle noch einmal besonders, sie hatten ja schon den Heiligen Geist, aber jetzt als Dienstgabe, vielleicht auch nur zeitweise, wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, Gott hat sie mehr. Vom Geist erfüllt heißt nicht, wir haben mehr Geist und verfügen über mehr Dinge, Gaben und sonst irgendwie was, sondern es heißt, Gott hat mich mehr. Das ist ein Riesenunterschied. Von Gott erfüllt sein heißt, Gott hat mich ganz. Und drittens, sie reden das Wort Gottes mit Freimut, darum haben sie ja gebeten. Wir sehen hier in der Urgemeinde eine Spirale, und zwar in dem Fall eine Spirale nach oben. Ihre Hingabe und ihre Treue im Dienst bewirkt eine tiefere Hingabe, Kraft und Freimut und Gnade. Das ist so, ich nenne das eine Spirale nach oben. Ich kann mich noch gut erinnern, es war 10, 15, 20 Jahre her, weiß nicht mehr so genau. Da war ich in Arosa und wir saßen da in diesem Tal, das ist ja so 1700, 1800 Meter hoch und dann geht es so Richtung 3000 hoch und da war so eine steile Felswand und offensichtlich ist für die Paragleiter da, wenn die Sonne kommt, die Thermik besonders gut, weil ja die Luft tiefer unten schneller erwärmt und dann nach oben an dieser Wand entlang schritt. Und ich gucke so, wie dieser Paragleiter da, weiß eigentlich gar nicht, wie der in die Luft gekommen ist, egal, er war schon in die Luft, als ich ihn gesehen habe. Jedenfalls, das war unglaublich. Sieh, da ist die 1000 Höhenmeter, aber innerhalb von kürzester Zeit in diesem Sog nach oben gegangen. Wow, dachte ich. Das ist ja Wahnsinn. Was für eine Spirale nach oben. Da war richtig Zug im Kamin. Und sowas gibt's geistlich auch. Und aus dieser Spirale nach oben, in die man durch die Gnade des Herrn kommen kann, in dieser Spirale nach oben verstärken sich die Prozesse. Es gibt allerdings natürlich auch eine Spirale nach unten. Gibt's auch. Geht's immer tiefer. Bei manchen ist richtig Zug nach unten. Ich bin nicht der, der sagt, fühlen Sie, wo Sie gerade stehen. Aber manchmal tut's gut zu überlegen, wo komme ich eigentlich her und wie soll es weitergehen. Und dann muss so mancher bei ehrlicher Diagnose im Lichte Gottes sagen, was ist eigentlich geistlich bloß aus mir geworden? Spirale nach unten. Ich will mal an 1. Timotheus 6, da macht Paulus die Spirale nach unten und nach oben an bestimmten Dingen deutlich. Zunächst die Spirale nach unten. Die aber reich werden wollen, 1. Timotheus 6, Vers 9, das heißt, die mehr haben wollen. Sie wissen ja, es gibt Leute, die schwimmen so, also kann ich jetzt schlecht machen, so. Man nennt es Brustschwimmen, ja? Okay? Und es gibt Leute, die schwimmen so. Mehr haben wollen. Und das Interessante ist, jetzt könnt ihr ja denken, wenn einer bitter arm ist, naja, versteht man ja, ja, der kriegt jetzt erstmal. Nee, es ist ein komischer Prozess. Je mehr, naja, ich sage nicht immer, aber je mehr oft man hat, desto mehr schwimmt man komisch. Das ist die Gier, mehr haben zu wollen, weil man damit mehr Leben verbindet, mehr Macht, mehr Erfüllung. Ist aber vollkommen falsch. Paulus sagt, die aber reich werden wollen, mehr haben wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke, in viele unvernünftige, schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben, Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind. Erich Fromm, ein jüdischer Psychoanalytiker, kein gläubiger Mann, soweit ich weiß, hat einmal ein Buch geschrieben, Haben oder Sein. Haben oder Sein. Hast du viel, bist du was. Stimmt aber nicht. heißt, ist auch nicht richtig zu sagen, hast du nichts, bist du viel. Das stimmt auch nicht. Aber Sie wissen schon, man kann sich in dieser Welt und im Materiellen verlieren, in der Gefahr stehen wir alle, das Leben zu suchen, wo das sich das Leben ist. Spirale nach unten, wie kommt man da eigentlich raus aus so einer Todesspirale? Gibt nur eins zu Jesus. Umkehr. Radikal. Es gibt die Spirale nach oben, nachdem man sich weggedreht hat, umgewendet hat, dass sich auf das Wesenhafte konzentrieren, wie die Urgemeinde. Das ist das, worum es heute Morgen geht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Vers 11, 1. Timotheus 6, du aber, Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge. Es gibt Dinge, da musst du abhauen, um ein ganzer Mann zu sein. Da musst du abhauen, um ein richtiger Mann zu sein. Pornografie und Geldliebe. Da bist du ein richtiger Mann, wenn du wegläufst. Ich habe schon oft gesagt, Josef hätte versuchen können, die Frau Potiphars mit einem Traktat zur nächsten Evangelisation einzuladen. Ergebnis, wenn er sich an den Bettrand gesetzt hätte mit seinem Traktat, wäre nicht gewesen, dass die zur Evangelisation geht, sondern dass Josef im Bett landet von ihr. Weg. Fliehe diese Dinge. Flucht, das ist nicht schlendere weg, dreh dich fünfmal um, bleib nochmal stehen, geh nochmal ein paar Schritte zurück. Da ist höchste Gefahr. Da ist höchste Gefahr. Flucht. Ist gefährlich. Haben Sie schon mal Todesangst gehabt? Da läuft man wie ein Hase. Da läuft man wie ein Hase. Es gibt Dinge, da musst du abhauen. Nichts wie weg, sonst ist große Gefahr. Strebe aber, und jetzt ist wichtig, nach der Bibel läuft man nicht nur weg, das wäre ja einfach nur Verneinung. Aber dann bleibt es leer und dann dreht man doch um. Aber dann erfülle das mit dem Wahrhaften. Strebe aber, also die Fluchtrichtung muss stimmen, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du wieder in die falsche Richtung läufst, dann drehst du wieder um. Verstehen Sie, das wird immer wieder passieren. Sollte natürlich nicht fahrplanmäßig so sein, aber es wird immer wieder passieren. Und irgendwann sagt der Teufel, weißt du was, das kannst du bei dir vergessen. Und dann hört man auf, den guten Kampf des Glaubens zu führen. Also die Prioritäten richtig zu setzen. Für das Größere kann man das Geringere loslassen. Für nichts kann man nicht loslassen. Nur zu sagen, du sollst es nicht tun, du sollst es lassen, hab die anderen lieb, für nichts kann man nichts loslassen. Ich habe es selber nicht erlebt, obwohl jetzt drei unserer Kinder schon geheiratet haben, aber ich habe es mal gehört, dass bei einer Hochzeit so ein kleiner Mann, oder war es eine kleine Frau, also ein Kind, sollte die Ringe dem Brautpaar der entsprechenden Stelle in der Kirche überreichen. Und als es dann soweit war, vor mit so Blumen und so und dann die Ringe auf dem Kistchen, hat das Kind die Ringe in ihre kleinen Händchen genommen, ich sage mal, es wäre ein Mädchen gewesen, und die Faust nicht mehr aufgemacht. Da war nichts zu machen. Da war nichts zu machen. Die war durch nichts zu bewegen, weder durch Locken noch durch Drohen. Bis einer der Gäste eine gute Idee hat, der hat ein Stück Schokolade dabei gehabt. Und ging auf das Mädchen zu und hält ihr die Schokolade hin. Da hat sie die Ringe, ich will nicht sagen weggeschmissen, aber losgelassen. Für das Größere lässt man das Geringere. Ja? Die Schokolade war für sie natürlich deutlich wertvoller als irgendwelche so Metalldinger da. Und so hat sie die Ringe rausgegeben. Also es ist eben sehr wichtig, dass wir im Glauben den Blick haben, es geht um die Sache des Herrn. Es geht um Dinge, die weit über unseren kleinen Lebenshorizont hinausgehen. Und dann lesen wir dieses wunderbare Wort, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Keine Gefühlsduselei, die waren genauso schwierig, wie wir es auch sind. Da gab es genauso so komische Leute, wie es auch bei uns komische Leute gibt. Die hatten Ecken und Kanten, die waren stur, die konnten alles Mögliche machen. Das war nicht, dass die besser waren, dass man sagt, ja, hätte ich doch damals. Nein, sondern das war, weil sie die Gnade hatten, Aufgaben und Jesus zentriert zu leben. Dann wird nicht jede kleine Äußerung, jedes kleine missachtet werden zum Drama. Es geht ja um die Sache des Herrn. Es geht gar nicht um mich. Ich komme nicht zu kurz. Das Geheimnis ist die richtige Blickrichtung, die Konzentration aufs Wesentliche im Vertrauen, dass denen, die nach dem Reich Gottes trachten, alles Notwendige gegeben wird. Viele Dinge werden deutlich, wenn man das Gegenteil betrachtet. So ist hier auch ein bisschen. Wenn Sie bei Menschen sich auf Ihre Fehler konzentrieren, halten Sie es bald nicht mehr mit ihm aus. Stimmt's? Kennen Sie in der Ehe vielleicht auch, wenn du dich mal auf irgendwas eingeschossen hast. Also ich rede jetzt von irgendeiner Ehe. Also nicht eine, die irgendwo hier in der... So, und dann, aber jedes Mal, ich sage mal irgendwas, was jetzt fiktiv ist, Zahnpastatube offen gelassen oder so überquellen lassen, da kriege ich die Krise. Ja? Ich mache auch immer die Dusche, die Duschsachen schön sauber und andere. Da kannst du schon von dem duschen, was übergelaufen ist. Und wenn du dich, das sind jetzt noch Kleinigkeiten, aber es gibt ja noch ganz andere Dinge, wenn du dich darauf fokussierst, dann wird es spannungsreich, das wird schwierig. Bei der Arbeit, im Urlaub, wenn dich anfängt, was zu nerven, in der Gemeinde. Wenn man negativ fokussiert ist, dann hat man nicht nur selber großes Frustrationspotenzial oder hat große Frustration, sondern man frustriert auch andere. Kennen Sie diese Spaßbremsen? Die Leute, die immer alles runterziehen. Da kannst du machen, was du willst, da ist das nichts und das nichts und das Essen schmeckt nicht und das. Ich habe das doch selber erlebt, wir haben es doch selber erlebt. Ich kann mich an eine Freizeit erinnern, da habe ich mich, das ist schon 1000 Jahre her, da habe ich mich derart eingeschossen auf das, was alles falsch läuft. Sieh, von der Freizeit habe ich 0,0 gehabt. Nicht, weil die schlecht war, sondern weil ich so negativ war. Und wen ich gekriegt habe, habe ich gleich auch noch versucht zu überzeugen von dem, was ich meine, was ich jetzt sagen müsste, was schlecht läuft. Spaßbremsen, runterziehen, die ganze Gemeinde lahmlegen, das berechtigte Anliegen, okay. Aber dieses ewige an kleinen Dingen und er hat mich nicht gegrüßt und das und dort und da erzählen und da, schieb's weg mit dem Schneepflug und sag, wir wollen dem Herrn dienen. Darum geht's. Und da kommen wir auch nicht zu kurz. Die Bibel nennt das übrigens, und das kommt dann zu unserem Schlusspunkt, mit ganzem ungeteilten Herzen ausgerichtet sein. Das ungeteilt sein, das mit dem ganzen Herzen, Paulus nennt das Dienen in Einfalt, da steckt auch das ungeteilt, das auf eine Sache hin ausgerichtet sein mit drin, in 2. Korinther 1, Vers 12. Das kommt ja ganz oft, wenn Sie die Königebücher lesen. Da wird ja dann immer wieder vom Herrn summarisch gesagt, er diente dem Herrn mit ganzem Herzen oder mit ungeteiltem Herzen. Und negativ wird gesagt, er war nicht ungeteilten Herzens. Also zum Beispiel Salomo hat beides gehabt. Und in 1. Könige 11, Vers 4 stellt der Herr fest, als Salomo alt geworden war, neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Götzendienst ist alles, was wichtig ist, wie der Herr. Also nicht, dass Sie da jetzt auf den Trichter kommen, es muss irgend so eine Figur sein oder so, oder vor irgendwas niederfallen. Götzendienst kann alles sein, was an die Stelle Gottes tritt. Alles, was uns wichtig ist, wie Gott, ist Götzendienst. Naja, also, als Salomo alt geworden war, neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Schauen Sie, David hat Böcke geschossen, dass die Balken sich biegen. Und Gott hat es auch getadelt, hat er nicht gesagt, naja, aber er sagt, alles in allem, er suchte mich. Mit ganzem Herzen wollte er mir dienen. Ob das immer gelingt, ist eine zweite Frage, aber merken Sie, das können wir uns doch vornehmen. Wir sagen, ja, das ist ja eigentlich unmöglich. Klar, wenn wir Petrus, Paulus, Johannes hier in unserer Mitte hätten, dann könnten wir auch so eine tolle Gemeinde sein. Dann könnten wir auch ein Herz und eine Seele sein. Das ist gar nicht wahr, das können wir. Wenn wir nur den Geist Gottes ernst nehmen. Das können wir. Das ist ein unbiblischer Verschiebebahnhof, immer zu sagen, früher waren die glückseligen Zustände, heute geht es ja leider nicht mehr. Doch, das geht. Warum steht's denn in der Bibel? Haben wir einen anderen Geist? Müssen wir nörgeln? Müssen wir schlecht über andere reden? Müssen wir ständig das Negative hervorstellen? Ich bin da selber vielfach vom Herrn jetzt auch schon auf Dinge hier aufmerksam gemacht worden. Dieses ewige Rumkritisieren. Bitte, ich will noch mal sagen, Es geht nicht darum, dass man keine Kritik üben kann und dass man einem anderen auch sagen kann, du, das geht aber so nicht. Aber dieses Kaputtmachen einer Gemeinschaft, einer Dienstgemeinschaft, das Berauben um ihre Berufung und ihren Auftrag, das ist das Problem. Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 2. Chroniker 16, Vers 9. Gott freut sich, er fordert Hingabe. Das ist das Beste für die Sache des Herrn und für uns. Das ist auch nur Gottes würdig. Gott will keine Nebensache sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Geteiltes Herz geht nicht gut. Ich will das noch illustrieren an Abraham. Er wird aufgefordert, sein Land zu verlassen, und etwas später erscheint ihm der Herr mit einer neuen Gottesoffenbarung und sagt: Ich bin El Shaddai, wandle mir angesichts oder wandle vor mir und sei, meist wird übersetzt, vollkommen. Aber das Wort, das hier steht, das bedeutet in diesem Zusammenhang, sei vollständig. Nicht makellos perfekt, das ist ja impossible, das ist ja unmöglich. Das geht ja gar nicht. Sondern aber sei ganz, mit ganzem Herzen, willentlich, wieder nicht Gefühl, willentlich bei mir, bei meiner Sache. Fokussier dich darauf, lass das Wesentliche sein. Nebensache, Hauptsache, Hauptsache. Sei ungeteilten Herzens. Und jetzt, wie kann man das? Und das ist interessant, und das wird schon bei Abraham deutlich, durch den Zuspruch Gottes. Ich bin El Shaddai. Das heißt, der Gott, der genügt, der Gott, der versorgt. Er war ja in götzendienerischer, heidnischer Umgebung, hatte keine Nachkommen, jedenfalls nicht sehr viele. Es war alles sehr fragwürdig, sind alt geworden. Ich bin El Shaddai, ich bin der, der dich versorgt. Ich bin der, der genügt. Ich trage dich durch, ich stehe hinter dir, du bist meine Wahl. Das ist der Zuspruch, der Indikativ Gottes. Und jetzt kommt der Anspruch Gottes, aber der ist nur zu erfüllen mit diesem Zuspruch, nicht aus eigener Kraft. Und jetzt wandle mir angesichts, sei vollkommen, sei mit ganzem Herzen bei mir. Ich bin bei dir. Erst Gott, dann wir. Und die Urgemeinde konnte auch so mit ganzem Herzen leben, aber nicht aus der El Shaddai-Offenbarung, sondern aus der Jesus-Offenbarung. Er ist mit uns, wir sind seine Wahl, der Geist Gottes lebt in uns, mehr noch als Immanuel. Er steht hinter uns. Die Apostel haben ja den Namen Jesu im Tempel nicht bezeugt aus eigenem Gusto, und der Herr hat ja gesagt, ihr sollt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und aus diesem Zuspruch Gottes konnten sie dann ganze Sache mit Gott machen. Ungeteiltes Herz. Und das Ergebnis war die Spirale nach oben. Und die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Umgekehrt könnten wir sagen, solange wir ein geteiltes Herz haben, hinken wir. Mit Krücken des Misstrauens laufen, solange können wir nicht ein Herz und eine Seele sein, nicht freigebig sein, nicht freudige Zeugen sein, da wir ohne Adlerflügel des Geistes Jesu nicht fliegen und überwinden können. Wir bleiben im Fleischlichen klein, klein, klein und kommen nie über den Tellerrand unseres begrenzten religiösen Wesens hinaus. Ich weiß, das ist hart, es ist aber so. Aber das Schöne ist, es geht ja auch anders. Das ist doch schön. Das ist doch wie eine Befreiung. Es geht anders. Ein aufgabenorientiertes Leben, geistlich in der Arbeit stehen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, bewahrt uns vor dem Klein-Klein des fleischlichen Christseins. Nicht mit Problemen beschäftigen, sondern dienen. Wir meinen ja immer, wenn alles geklärt ist, dann können wir Gott dienen. Das klappt aber nie, weil nie alles geklärt ist. Wir müssen anfangen, Gott zu dienen, mit allen Fehlern und Schwachheiten. Und dann klären sich die Dinge. Das ist genau andersherum. Ich habe keinen Bruder getroffen, von dem ich es weiß, aber ich habe gehört, dass früher erfahrene Seelsorger gesagt haben, wenn jemand Finanzprobleme hat, fang an, den Zehnten zu geben. Jetzt, mir geht es nicht um den Zehnten, kann man so und so sehen im Neuen Testament. Aber das Prinzip, zu sagen, du hast zu wenig Geld oder du kommst mit deinem Geld nicht zurecht, gib noch mehr ab. Hallo? Und sparsamer sein, schwäbische Hausfrau. Ich meine, das ist trotzdem nicht falsch. Aber dem Herrn mehr geben. Du dienst dem Herrn und der Herr sorgt für dich. Und das ist diese Spirale nach oben, das ist dieser Vertrauensvorschuss. Das glaube ich, das mache ich. Das kommt mir zwar menschlich spanisch vor, aber wenn es Gott sagt, probieren wir es doch aus. Wir können die Karte ewig studieren oder das Navi ewig uns den Weg anzeigen lassen. Wenn wir nicht losfahren, wird man nie erfahren, ob es funktioniert. Und nach einem langen Weg kann es dann fast so werden wie bei Georg Müller. Der hatte ja, das war auch nicht von Anfang an so, der hatte seine Waisenkinder versorgt mit einem Vertrauen auf Gott, also unglaublich. Ja? Ich weiß eine Geschichte, 5 vor 12 saßen die, ich weiß nicht, ein paar Dutzend Kinder da, komplett gedeckter Tisch. Es fehlte nur das Essen im Waisenhaus. Es fehlte nur das Essen. Und da sagt, Gott wird für uns sorgen. Ich glaube, einmal hat er sogar schon beten lassen und danken lassen fürs Essen, das noch gar nicht da war. Und dann klopft und dann Metzger oder Bäcker sagt, Herr Müller, ich hatte heute Morgen so eine Unruhe, ich habe den Eindruck, ich musste das Ihnen vorbeibringen. Und da war's. Sicherlich, das ist schon, ich sag mal, ziemlich fortgeschritten, dieses Vertrauen. Aber fangen wir doch mal an. Fangen wir doch mal an und sagen, okay, also ich könnte jetzt anderen erzählen, was für ein Typ der ist. Und ich hätte sogar recht. Aber jetzt fange ich mal an, das nicht zu erzählen, sondern für ihn zu beten und überlege nach Römerbrief, vergeltet niemand Böses mit Bösem, sondern mit Gutem. Was könnte ich dem Gutes tun? Und jetzt bin ich mal gespannt, was Gott macht. Sie waren ein Herz, eine Seele. Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Setz die Spirale nach oben in Gang. Sei Tamim. Paulus lobt die Mustergemeinde des Neuen Testaments nicht für ihr auf den Herrn warten und nichts tun, sondern ihr warten und dienen. Und der Herr sagt, nicht seid ausgerichtet, bis ich komme, sondern handelt, dient, bis ich komme. Lasst euch von mir benützen. Ölbergrede. Dann kann es auch von uns heißen, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie konnten loslassen. Jesus bekennen und große Gnade war bei ihnen allen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass es diese wunderbare Möglichkeit des neuen Lebens gibt. Dass wir nicht nur die Vergebung unserer Schuld von dir bekommen, dass wir nicht nur gereinigt werden im Blute Jesu, sondern dass wir in Neuheit des Lebens wandeln können. Wir haben das Alte so satt. Wir haben uns so satt. Und wir sehen uns danach, in der Gemeinschaft und ganz persönlich dieses neue Leben zu leben. Und das mögest du uns schenken. Ganze Sache. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.